Hallo, herzlich willkommen im NewCom Podcast. Ich spreche heute mit Patrick. Er arbeitet bei Alibaba.com und im Podcast zeigt er uns gleich ganz spannende Perspektiven, was wir aus China lernen können, wie wir uns inspirieren lassen können. Er zeigt uns die Zukunft des Handels, gerade jetzt auch im B2B. Und wir sprechen über so Themen wie Live-Shopping, AI-Shopping, über die March Expo, die so ein bisschen der Black Friday im B2B ist. Und er zeigt uns, wie wir gerade auch in der Zusammenarbeit mit Alibaba innovative Produkte erstellen können. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Hörer Kunden von Alibaba sind und er gibt uns praktische Tipps, wie sich auch die Produktentwicklung in Zukunft verändern wird. Unterm Strich eine extrem spannende Folge für mich, weil ich Themen dabei hatte, die ich noch nie gehört hatte. Und das freut mich immer extrem, wenn wir hier im Podcast auch sehr, sehr exklusive Inhalte irgendwie auf die Straße bringen. Deswegen jetzt ganz, ganz viel Spaß mit diesem neuen Podcast. Der NewCom Podcast. Unverzichtbare Einblicke in die Consumers Journey von morgen. Hi, herzlich willkommen zum NewCom Podcast. Ich freue mich sehr auf diese Folge. Mir gegenüber sitzt Patrick und an der Stelle würde ich dir einfach direkt mal den Ball rüberschmeißen. Patrick, wer bist du? Was machst du?
Ja, hey, erstmal vielen Dank für die Einladung. Als ich gehört habe, dass ihr auch in München sitzt und wir auch in München sitzen, habe ich gesagt, hey, lass auf jeden Fall gerne sprechen. Genau wie schon gesagt, ich bin der Patrick. Ich bin seit fast 3 Jahren bei Alibaba.com. Und in der Funktion ein Stück weit eine Mischung aus Strategie, Marketing und Partnermanager. Das heißt, deswegen reden wir auch beide. Und zu mir als Person, ich bin Sohn einer chinesischen Mutter und eines deutschen Vaters. Das heißt, so Globalisierung, Ost-West, das war immer so, was sich so wie ein roter Faden durch meinen Lebenslauf zieht. Und deswegen, als ich die Chance hatte, mit das Alibaba.com-Team in München aufzubauen, konnte ich nicht Nein sagen. Als wir angefangen haben, waren wir eine Handvoll Mitarbeiter. Jetzt sind wir weit über 50 und das war alles innerhalb von 2,5 Jahren. Das heißt, da sieht man richtig, wie der Fokus auf den deutschen Markt ist. Und freue mich, hier zu sein.
Du bist eigentlich allein durch deinen kulturellen Background die perfekte Schnittstelle zwischen Europa und Asien an der Stelle. Ne? Ich glaube, da gibt es ja schon auch sehr viele Unterschiede sehr oft. Jetzt gerade auch im Shopping-Erlebnis und so weiter, werden wir gleich drauf eingehen. Aber ich glaube, da ist natürlich eine mega Basis, weil du irgendwie beide Perspektiven so ein Stück weit nachvollziehen kannst. Lass uns direkt mal über Alibaba.com sprechen. Weil am Ende seid ihr ein Unternehmen, mit dem fast keiner der Zuhörer, die jetzt irgendwie ein physisches Produkt vertreiben, noch nicht irgendwie in Berührung war mal. Ich glaube, ihr beeinflusst den globalen Handel extrem. Teilweise mehr im Hintergrund und ich finde es total spannend, vielleicht mal den Podcast so zu starten, dass wir darüber sprechen, welche Relevanz auf der einen Seite China oder auch Asien allgemeiner als Herstellerland hat und auf der anderen Seite, was für eine Rolle Alibaba.com daran spielt.
Mhm. Genau, vielleicht zum Einstieg über Alibaba.com. Wir sind seit 25 Jahren im B2B-Geschäft und einer der führenden B2B-Plattformen. Und unser Firmenmotto ist auch, was überall bei uns in den Büros hängt etc., ist wirklich den globalen Handel zu vereinfachen. Das heißt, wir stehen für den globalen Handel und ich werde auch oft gefragt, ja, ihr seid ja wie Amazon Asiens oder da gibt es nur Produkte aus China. Da gibt es viele Vorurteile, wo wir heute auch gerne drüber sprechen können, weil ich glaube, viele Leute, wie du gesagt hast, auch aus deiner Community kennen Alibaba.com, aber wir können ja da auch mal in die Tiefe gehen. Und bezüglich Lieferketten, die du gesagt hattest, ja, absolut. Ich glaube, in den letzten 10, 20 Jahren ist sehr viel in Asien passiert, gewachsen, speziell auch in China. Aber man kann nicht pauschalisieren und sagen, alle Produkte kommen aus Asien oder kommen aus China. Das musst du wirklich Kategorie, Produkt und industriespezifisch machen. Also wenn wir über Themen wie Consumer Electronics reden oder über, weiß nicht, Sportausrüstung etc., solche, da ist ganz klar die Supply Chain in China gewachsen. Das heißt, da sind extrem viele Verkäufer, die natürlich auch gute Produkte machen, aber auch preiswerte Produkte, eine Mischung aus beidem oder beides extrem. Da kann man definitiv sagen, da ist ein Fokus. Aber wenn man tiefer geht, wie Industrien zum Beispiel wie Textilien, da ist Pakistan bei uns die Nummer 1 auf der Plattform. Oder wenn wir Richtung Möbel oder Handarbeit, intensive Produkte reden, da ist das Indien. Und das erste Land aus Europa, wo wir wirklich sagen können, hey, das hat wirklich einen großen Platz in der Kategorie, das ist Italien. Das ist einer der größten Lieferkettenplayer im Thema Kosmetik und Beautyprodukte neben Südkorea. Und China ist da gar nicht so weit. Das heißt, man muss da wirklich differenzieren.
Okay, was sind weitere Kategorien, wo du sagen würdest, versucht es eigentlich als europäische Company eher in Europa abzudecken? Gibt es da noch was? Also was ich zum Beispiel viel mitbekomme, ist, dass schon auch Textilien, also war ja ganz viel irgendwie gerade Richtung Bangladesch oder so, wo ganz viele Companies jetzt eher Richtung Portugal und Türkei gegangen sind. Siehst du weitere so Trends, wo du merkst, so entweder wandern Produkte Richtung Asien mehr oder vielleicht auch wieder so ein bisschen ab?
Spannende Frage. Was wir auf unserer Plattform sehen natürlich ist, wie das Suchverhalten der Kunden ist. Und was wir sehr oft sehen, ist Made in Germany im Kontext, wie immer, typisch Deutschland, Maschinenbau, Automotive. Aber es gibt auch Sachen, die jetzt nicht wirklich dem normalen User vielleicht auffallen, ist zum Beispiel Lebensmittelindustrie, Biertanks aus Deutschland oder Produkte im Kontext Filter, Luftfilter, Wasserfilter. Da kommen wir halt mit Made in Germany, haben wir natürlich eine Vertrauensbasis oder eine Positionierung, wo wir im globalen Handel mit dem deutschen Mittelstand natürlich top vertreten sind. Und deswegen investieren wir ja als Alibaba.com auch so viele Ressourcen hier, weil wir sagen, hey, wir haben die Suchanfragen auf der internationalen Plattform. Jetzt müssen wir es auch nur schaffen, mehr und mehr deutsche Mittelständler auf die Plattform zu holen. Mhm. Weil du musst dir vorstellen, die alte Story ist für den globalen Export, wenn ich jetzt nach Brasilien verkaufen will oder du als Unternehmer, wenn du jetzt in Brasilien Geschäfte machen willst, musst du ein Büro in Brasilien aufmachen, ein Bankkonto in Brasilien aufmachen, dich mit den lokalen Gesetzen auskennen, und das ist eine extrem große Hürde. Und mit uns bei Alibaba.com können Mittelständler, kleine Player, auch große Player ganz einfach international expandieren über die Webseite oder können auch sagen, hey, ich möchte nur nach Brasilien und andere Länder rausnehmen. Das gibt denen absolute Flexibilität.
Super spannend. Also was mich immer wieder beschäftigt ist, jetzt daneben, dass ihr jetzt als Alibaba.com eine wahnsinnige Relevanz irgendwie im Bereich Produktherstellung irgendwie international aufbauen konntet, ist, dass China als Land, als Konsumgesellschaft auch ganz viele Trends trotzdem auch setzt. Jetzt gerade, wenn ich Richtung Shopping-Erlebnisse denke. Ein Thema, was da jetzt zum Beispiel in den letzten Jahren extrem groß, fast schon irgendwie so als Buzzword, würde ich sagen, fungiert, ist tatsächlich Live-Shopping. Ich kenne super viele Companies, die gerade ganz, ganz, ganz viel Geld investieren für Live-Shopping in Europa oder Deutschland. Das juckt aber wirklich niemanden. Also da sind dann so gefühlt so 17 Views oder sowas drauf, und es hat echt viel gekostet, diesen Livestream irgendwie an den Start zu bringen, weil sie sehen, dass das in China oder auch da wieder in etwas weiter rausgezoomt in Asien schon mega das Ding ist. Und deswegen wetten da viele schon drauf, obwohl es jetzt gerade in Deutschland einfach noch gar kein Ding eigentlich ist, und sie investieren da viel Geld. Was ich mich an der Stelle einfach so ein bisschen frage, ist, wie ist das Zusammenspiel oder wie seht ihr das auch? Du hast gerade gesagt, ihr habt da sehr viele Daten zu, ihr seht, wie auch der Konsummarkt sich entwickelt. Wie seht ihr so das Zusammenspiel zwischen Europa, Amerika und Asien? Also bei diesen drei großen Konsumgesellschaften, die sehr stark voneinander abhängig sind, jetzt nicht nur in der Herstellerbeziehung, sondern zum Beispiel auch was Trends angeht. Wie siehst du da das Zusammenspiel von diesen drei?
Ja, also ich glaube, das Zusammenspiel ist absolut vorhanden. Also man kann schon pauschal sagen, dass Trends, die in einer Region aufkommen, stückweise auch bei den anderen Märkten auftauchen. Wie erfolgreich das ist, ist immer, muss man nochmal anders beurteilen. Das ist immer auch Timing, Social Media, du kennst das selber, ist auch wichtig. Ich glaube, ein Hauptunterschied ist, nochmal zum Thema Live-Shopping, ist das Thema Influencer an sich. Also in China oder in Asien allgemein hast du sehr viele Shopping-Influencer. Das heißt, das sind Influencer, die sind nur fürs Live-Shopping bekannt. Da gibt's Austin Lee, der heißt Lipstick King zum Beispiel. Das ist absurd. Und Alibaba.com, wir sind ja ein Teil einer Unternehmensgruppe, wir haben auch andere Unternehmensteile, die dann auch im B2C-Segment aktiv sind, und die haben ja auch das Thema Livestreaming pioniert. Und das ist immer ganz lustig, wenn man über Livestreaming redet, weil in Deutschland sagen dann immer viele Leute, ja, kennen wir QVC, Teleshopping vor 20 Jahren, und das hat damals schon nicht funktioniert, und deswegen sagen sie, das funktioniert jetzt hier nicht. Das muss man differenzierter sehen. Also ich glaube, ein Stück weit unsere Influencer in der Region kommen nicht vom Shopping. Das heißt, man kann vielleicht die Superstar-Influencer dazu bringen, Freitagabend mal einen Livestream zum Shopping zu machen. Aber die Aufgabe oder wie sie sich identifizieren, ist ja auch nicht, dass sie einfach jeden Abend online kommen, um Produkte zu verkaufen, sondern sie machen das einmal. Und das ist in Asien anders. Dass du Leute, die Sekunde, wo sie live kommen, geht es nur um Verkaufen, Produktvorstellung etc. Dann ein weiteres Thema beim Livestreaming, was oft in Europa unterschätzt wird, ist das Thema Interaktion. Das heißt, über die Chat-Funktion kann man wirklich mit den Zuschauern, mit dem Host interagieren, Fragen stellen und sagen, hey, wie funktioniert das Produkt genau, oder kannst du zeigen, wie der Use Case ist? Und das ist etwas, was es in der Vergangenheit so nicht gab. Und wo wir als Unternehmen oder als Plattform-Player auch sagen, da können wir auch die kleinen Unternehmen unterstützen, ist zum Beispiel, dass wir auch aktiv versuchen, die Sprachbarriere rauszunehmen. Also wenn du im globalen Handel redest, ist natürlich Sprache extrem wichtig, aber das kann auch ein Hindernis sein. Und wir haben zum Beispiel auch Features auf unserer Webseite, wo wir im Livestream live Text übersetzen. Ich meine, Text übersetzen, das ist nichts Neues. Google Translate etc., die anderen, die können das alles lange. Aber wo wir wirklich sehr stark sind, in der Live-Übersetzung. Das heißt, du schaust einen Livestream, wird in deine Muttersprache übersetzt, und du kannst im Chat auch deine Frage in deiner Sprache stellen, und der Host kriegt dann die Frage auf seiner Sprache. Und so versuchen wir natürlich auch ein Stück weit die Sprachbarriere aus dem globalen Handel rauszunehmen.
Jetzt hast du ganz viele Impulse gerade schon gegeben. Kannst du mir eine Antwort auf die Frage geben, warum das in Deutschland noch nicht gefruchtet hat. Also, weil nochmal, ich habe das Gefühl, es gibt sehr viele Companies, gerade tatsächlich eher auch größere Companies, die das versuchen irgendwie so in so kleinen Speedboats irgendwie voranzutreiben und tatsächlich gerade auf vielen Händler, auf großen Händlerseiten gibt es mittlerweile irgendwie auch im Menü dieses irgendwie so dieses Live- oder Livestream-Feature oder so. Aber wenn ich mir das anschaue, das ist jedes Mal relativ traurig. Also das ist jedes Mal so, also in so einem Western-Film würde da so ein Heuballen so im Hintergrund aufliegen. Wo ich mich schon so frage, so, hä, woran liegt das, dass das in Asien so stark funktioniert, dass es riesen Influencer gibt? Also Lipstick King heißt der Kollege, gell? Ist ja Wahnsinn. Also ich weiß nicht, wie viele Follower der hat, aber das ist absurd. Der ballert da am Stück irgendwie diese Produktplatzierungen raus und die Leute, die schauen das nur, um zu sehen, was der für ein Produkt jetzt in die Kamera hält. Also das ist kein Lifestyle-Influencer, der hin und wieder mal irgendwie ein Produkt bewirbt, sondern dem folgst du, um zu wissen, was zeigt dir heute in die Kamera. Und das ist so eine andere Art des Entertainments, wenn man so will. Oder das, ich weiß nicht, ich krieg's nicht zu fassen. Das ist für mich in Deutschland gerade überhaupt noch nicht so richtig vorstellbar oder auch nicht vergleichbar. Das gibt's nicht. Wahrscheinlich ist es am ehesten tatsächlich noch mit einem QVC etc. zu vergleichen, aber das gibt's ja jetzt gerade auch nicht mehr so wirklich. Deswegen frage ich mich wirklich, warum hat das dieses Thema Live-Shopping, warum findet das kein Grip in Deutschland? Glaubst du, das kommt noch oder glaubst du, das ist wirklich was Kulturelles, was halt in Asien einfach funktioniert und in Deutschland jetzt nicht so?
Ich glaube schon, dass das in Deutschland oder in Europa kommen wird. Man sieht ja auch, dass viele Player in diesem Bereich aktiv sind. Ich hatte es eben schon angedeutet, ich glaube, ein Haupttriggerpunkt ist, dass du halt noch nicht diese Influencer-Basis hast, die wirklich dafür bekannt ist. Also du musst es dir vorstellen, in Asien oder in China, wenn ein Influencer online kommt, hat er ja natürlich auch einen gewissen Ruf zu verlieren, wenn er dir ein schlechtes Produkt verkauft. Das heißt, du weißt, das ist immer authentisch. Oder bei den Großen. Natürlich gibt es auch unterschiedliche. Aber in Europa, ich glaube, die Influencer natürlich, das ist das Problem. In Englisch heißt das immer so schön Chicken and Egg Problem. Du hast keine Influencer, das heißt weniger Zuschauer. Du brauchst mehr Influencer, die berühmter sind. Und so gehen die Zuschauer hoch. Aber ich glaube, das ist einfach auch eine Sache, wie die Kunden das machen wollen. Ich meine, Short Videos ist ja auch ein Thema, was extrem stark ist. Und das ist ja schon mal die Vorarbeit Richtung Livestreaming. Und wir als B2B-Plattform kombinieren das auch, weil wir sagen, B2C-Trends funktionieren und B2B-Trends auch. Also wir hatten eben das Thema Livestreaming angesprochen. Das gibt es bei uns auf der Plattform für den B2B-Handel. Aber auch das Thema Short-Videos. Also du kannst dir vorstellen, das sind 30-sekündige Videos, wo du dir eine Produktkategorie vornimmst. Also ein Beispiel, was ich gesehen habe, ist Thema Make-up-Brushes, sprich Produkte, damit ich Make-up auftragen kann. Und dann kann man wirklich sagen, hey, ich bin in diesem Business aktiv, ich möchte mir diese Short-Videos angucken und dann geht es einfach swipen. Einrichtung, finde ich gut das Produkt, möchte ich gerne mich mehr beschäftigen oder nein, ich möchte bitte das nächste Produkt sein. Und das ist ja nochmal eine ganz andere Art, um sich mit einem Produkt auseinanderzusetzen, als wenn du vorher durch einen Katalog blättern würdest oder auf einer Webseite dich durchklickst. Und dem Hersteller gibt es ja auch eine ganz andere Plattform, weil der Hersteller kann direkt zeigen, so wird das Produkt genutzt, so differenzieren wir uns. Und das ist eine ganz andere Art der Interaktivität. Und ich glaube, all die Jahre war natürlich das Thema Datenkosten, Datengeschwindigkeit vielleicht ein limitierender Faktor für Livestream. Aber mittlerweile ist das ja alles in Deutschland auch kein Problem mehr.
Ja, da
mehr,
würde
ne?
ich ja noch keinen Haken dran machen, außer du bist jetzt zumindest innenstadtnah.
Genau. Außer du bist jetzt im Zug irgendwo unterwegs. Aber was ich damit meine, ist, diese Hürden werden ja auch immer weiter reduziert. Und deine Anfangsfrage war ja, wie sehe ich Livestreaming im allgemeinen B2B- und B2C-Kontext? Ich sag, sehr spannendes Feld.
Auch für euch als Alibaba.com, welche Rolle hat da Live-Shopping jetzt gerade im B2B-Kontext?
Extrem wichtig, einfach weil das hochkomplexe Produkte sind. Also ich glaube, ein Vorurteil, was wir oft hören, ist, oder was ich auch oft gefragt werde, ist, hey Patrick, bei euch gibt es die billigsten Partyhüte zum Beispiel. Das Beispiel bringe ich oft. Da sage ich, ja, aber es gibt so viel mehr. Wir haben auch hochinnovative Produkte. Und da ist das Thema Livestreaming extrem gut, weil du da die Produkte ganz anders vorstellen kannst. Kannst auf Kundenfragen eingehen, kannst auf die Spezifikationen, auf Zertifikate eingehen. Das heißt, für uns ist Livestreaming nicht ganz klar im B2C-Segment zu verordnen, sondern das ist in der Mitte. Also B2B und B2C kann das definitiv nutzen.
Stimmt, klar. Gerade bei sehr erklärungsbedürftigen Produkten kann man da natürlich auch sehr, sehr geil, ich weiß nicht, ich stelle mir da vor, irgendwie so für gewisse Industries eigene Livestreams, wo man dann wirklich sagt, ey, wir stellen jetzt hier irgendwie die innovativen Produkte in der Kategorie Möbel vor oder whatever. Ne? Und dann hast du da wirklich die auf der anderen Seite oder eure Kunden sitzen, die sich halt informieren und inspirieren lassen wollen. Und gerade erklärungsbedürftige Produkte können dann natürlich erheblich besser irgendwie inszeniert werden als jetzt auf einer statischen Landingpage oder sowas. Letzte Frage zum Thema Live-Shopping. Wenn du jetzt hier irgendwie, ich sag mal, eine E-Commerce-Brand wärst, die in Europa vertreibt, Wie würdest du das Thema Live-Shopping angehen? Also würdest du vielleicht versuchen, selber Live-Shopping-Creator zu bauen? Würdest du sagen, ey, einfach dranbleiben, low effort, bisschen was machen, sodass man dann ready ist, sobald. Also wie würdest du rangehen? Ganz praktischen Tipp jetzt.
Genau, praktischer Tipp. Lass mich kurz überlegen. Ich meine, du hast zwei interessante Punkte gebracht. Ne? Das eine ist, ich gehe schon mal rein und gehe in Vorleistung zum Livestreaming, sprich, ich baue mir schon den Content auf, ich baue mir den Influencer auf oder ich mache ein Studio. Und das andere ist, sich informieren und zu wissen, okay, wann springe ich rein? Ich glaube, eine pauschale Antwort gibt es nicht. Man muss immer gucken, wo man selber als Unternehmen steht. Wenn man die Ressourcen hat, die Reichweite hat, glaube ich, kann man sich da schrittweise antasten und kann sagen, hey, okay, man kann das ja, weiß ich nicht, einmal im Quartal machen oder wenn man ein cooles neues Produkt launchen will. Aber wenn man ein kleines Unternehmen ist und gerade anfängt, glaube ich, ist es extrem wichtig, die Ressourcen richtig einzusetzen und erstmal die Basics richtig zu machen. Ich meine, ich bin bei Alibaba.com, digitaler Einkauf, dann sage ich ganz klar, hey, fokussiert euch darauf, eure Lieferkette super aufzubauen. Andere Themen sind, du als Unternehmer weißt es auch, Cashflow is King. Das heißt, man hat so viele andere Stellschrauben, dass ich glaube, erstmal die Basics zu machen als Kleinunternehmer oder Unternehmerin ist extrem wichtig, als auf den nächsten Hypezug aufzuspringen. Aber Strich als letztes ist, ich glaube, es wird kommen, definitiv.
Okay, stark. Ich verweise an der Stelle mal noch kurz auf den Podcast, den wir mit Douglas aufgenommen haben. Das ist einer der wenigen Player in Deutschland, wo ich sage, die machen das schon ziemlich gut. Die bauen auf der einen Seite wirklich eigene Shopping-Creator auf. Auf der anderen Seite nutzen die Livestreaming schon als Feature. Also gerade auch auf der Homepage. Ich glaube, da hast du oben wirklich so einen roten Button, da steht irgendwas live oder so. Also die machen das schon sehr gut. Haben wir auch eine Folge mit Yasin hier aufgenommen. Da gerne mal reinhören für alle, die sich mit dem Thema Live-Shopping nochmal stärker auseinandersetzen wollen. Ein weiteres Thema, das extrem natürlich gerade die Branche bewegt, ist AI. Jetzt mal ganz auch als nächstes Buzzword so hier. Wir müssen da jetzt durch den Buzzword-Dschungel heute durch. Auch da kommt ja ganz, ganz viel aus China irgendwie. Ich habe gestern erfahren, dass die stärkste AI-Power worldwide, ich habe das jetzt nicht geprüft, aber in Indonesien sitzt. Also die meisten Developer worldwide auf dem Thema AI sitzen in Indonesien. Also ganz, ganz starke Power auch da wieder und ganz viel Know-how in Asien. Frage an dich, wie geht Alibaba hier vor? Ich weiß, oder Alibaba.com jetzt ganz speziell in deiner Rolle. Ich weiß, dass ihr hier ganz, ganz spannende Tools und Features für die Zukunft plant und ich fände es super spannend, wenn du uns da mal mit reinnimmst, weil ich glaube, auch da wieder habt ihr wahnsinnig geile Ansätze, die Shopping Experience, sowohl jetzt in eurem Fall B2B, aber auch, ich finde, wenn man da weiterdenkt, kann man das sehr ähnlich auch für B2C übernehmen, ganz, ganz essentiell prägen kann in Zukunft.
Ich muss da, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen, weil wir alle wissen, eine AI ist so gut wie die Daten, die sie hat. Ich hatte am Anfang gesagt, uns gibt es seit 25 Jahren. Wir haben 40 Millionen aktive Kunden auf unserer Plattform, die einkaufen. Das heißt, das sind Kunden, die wirklich auch Anfragen stellen. Plus wir haben über 200.000 Hersteller, Fabriken, Lieferanten, die bei uns verkaufen. Und wenn du dir die Produkte anguckst, wir haben über 200 Millionen Produkte. Das heißt, das ist eine riesige Basis, aus denen wir Trends ableiten können, wo wir die Daten sehen. Und das musst du dir vorstellen über einen Zeitraum von über 20 Jahren. Das heißt, das gibt uns eine Basis, um extrem gut das Käuferverhalten zu verstehen und auch zu sagen, hey, welche Informationen braucht denn ein potenzieller Kunde? Und das ist eben schon angesprochen, das Thema Smart Assistant. Den haben wir auf der CES in Las Vegas groß angekündigt. Das kann man sich so vorstellen, dass das so eine Art Sourcing oder Lieferketten-Buddy. Das heißt, vom ersten Schritt bis zum letzten Schritt ist das ein AI-Tool, was dir helfen wird. Und wo wir sagen, wo das absolut game-changing sein wird, ist, du kannst ein Produkt zusammen mit dem Assistant entwickeln. Das heißt, auf meinen Vorträgen auch, ich nehme nur das Beispiel, wir wohnen in München, wir gehen gerne in die Alpen, ich gehe gerne campen, klettern etc. Das heißt, ich habe einfach mal in die Suchbox eingetippt, hey, ich möchte gerne ein Zelt haben, das darf maximal 2 Kilo wiegen. Und dann sagt der Assistant, also die Basis dazu ist, von den Millionen von Anfragen an Zeltherstellern sind das die 8, 9 Punkte, über die du auf jeden Fall reden solltest. Und dann kann man die verändern und im selben Schritt verändert sich auch die Lieferkette, die dahinter ist. Das heißt, man kann sagen, okay, das soll aus diesem Stoff hergestellt sein. Nein, ich möchte gerne noch einen besseren Stoff haben. Und zack, wird hinten die Lieferkette verändert. Und in Zeiten von AI kannst du natürlich noch mehr machen. Du kannst aus diesen Punkten, die dir genannt werden, auch ein Prototypenbild generieren. Das heißt, innerhalb von kürzester Zeit hast du ein Prototypenfoto, ein Produktspezifikationssheet und die Lieferkette, die hinten dran ist. Man muss sich jetzt einfach nur vorstellen, wie viele Geschäftsideen jeden Abend von Freunden, von Kollegen, weiß nicht, am Stammtisch oder so diskutiert werden und sagen, hey, wir kennen uns mit den Produkten aus, wir wissen, wie die sein müssen, wie wir die verkaufen. Aber
ich habe keine Ahnung, wie genau, ich es herstellen
wie komme ich an das Produkt ran? Und da sage ich, da hilft unser Tool extremst. Weil mein Beispiel ist, tippt mal Seifenspender bei der Plattform eures Vertrauens ein. Die Chancen sind hoch, dass auf den ersten drei Seiten die fünf gleichen Seifenspender sind. Hohe Wahrscheinlichkeit auch von Alibaba.com gekauft. Wo die Differenzierung vielleicht über ein Logo ist, aber hauptsächlich über Preis und Marketing. Und mit so einem Tool kannst du auch den Kleinstunternehmen die Chance geben, sich zu differenzieren und zu sagen, hey, ich möchte das Produkt doch nochmal anders haben. Und auf der anderen Seite die Player, die hinten dran geschnitten sind, das sind natürlich die Hersteller, die Zulieferer. Für die ist das auch extrem interessant, weil das Tool ist schon live bei unseren Power-Usern. Das heißt, es gibt einen schrittweisen Rollout. Und die Hersteller sehen, dass sie über 30% mehr Suchanfragen bekommen, wenn sie bei diesem Tool mitmachen. Das heißt, das ist eine Art Win-Win-Situation. Ich als Käufer kann viel einfacher das richtige Produkt für mich finden. Und ich als Verkäufer verstehe die Produktanforderungen auch viel besser. Also man muss sich vorstellen, ein Prototypenfoto für einen Hersteller, das ist so viel mehr wert. Und da sagen wir einfach, hey, das wird richtig game-changing sein.
Es wird so viel Reibung rausnehmen. Ich sehe das so ein bisschen in so verschiedenen Stufen. Also ich sag mal, vor so 50 Jahren oder so, da musstest du für eine Produktentwicklung noch richtig viel Know-how haben. Also da musstest du im besten Fall irgendwie eine Ausbildung darin haben, musstest dich wirklich mit den Rohstoffen genau auskennen, musstest auch die Lieferanten irgendwie kennen oder irgendwie musste dann Kontakt hergestellt werden. Du musstest wirklich richtig viel Vorarbeit leisten. Also musstest dich wahrscheinlich Jahre einarbeiten, um am Ende gute Produkte produzieren zu können. Ich glaube, mit Alibaba.com habt ihr schon das krass verändert, international. Ihr habt es geschafft, Leute, die keine Kontakte haben, mit Leuten zu vernetzen, die passend sind. Aber man hat immer noch so ein bisschen Know-how gebraucht. Also man musste sich immer noch so ein bisschen in seiner Industrie auskennen. Man musste immer noch genau, jetzt beim Beispiel Zelt, sich zumindest damit auskennen, welche Fragen man stellen muss, welches Material so ein Zelt haben muss, auf was man genau achten muss. Und damit schaltet ihr in meinen Augen eigentlich so die nächste Stufe frei, wo ihr Produktentwicklung jetzt wirklich auch eigentlich der Masse zugänglich macht. Also dem Sepp, der hier in München am Abend am Stammtisch eine Idee hat, so nach dem Motto. Und das ist natürlich ein Gamechanger. Also es wird auch nochmal sehr, sehr viel mehr Leute mit dem Thema Produktentwicklung wahrscheinlich verbinden, weil du damit ja wirklich alles an Reibung rausnimmst, in der kompletten Kommunikation, was irgendwie davor schon noch da gewesen wäre. Also ich bin mit einigen Startups sehr dick oder auch investiert und das ist immer ein Riesenthema. Also dieses Thema rund um Produktentwicklung und dann auch zum Beispiel, ich gebe eine Suchanfrage ein bei Alibaba.com und ich bekomme halt 100.000 Herstellerpotenzielle. Worauf soll ich denn da jetzt achten, verdammt? Ich kenne mich nicht gut genug damit aus, um jetzt zu wissen, worauf genau ich bei der Auswahl achten muss. Und wenn ihr diesen Prozess vereinfacht und da gewisse Fragen vorwegnimmt oder dann eben auch gewisse Entscheidungen vielleicht durch eine AI schon treffen lasst, wie zum Beispiel, ey, das sind die x besten Hersteller jetzt für genau dieses Produkt, das du hier uns gerade reingetippt hast, das ist ein Gamechanger.
Ich möchte kurz auf einen Punkt eingehen, den du angebracht hast, diese schiere Auswahl an Herstellern. Ja, im ersten Blick kann das erdrückend sein, aber wir haben da auch eine Lösung für. Und zwar, wir drehen das einfach um. Das heißt, RFQ, das heißt, du schickst eine Anfrage raus an die Hersteller. Also wenn wir jetzt bei dem Zeltbeispiel bleiben, sagst du, hey, ich möchte ein Zelt, das darf 2 Kilo wiegen und es soll aus diesem Stoff sein, zu diesem Preispunkt und ich möchte diese Menge. Und natürlich in der Vergangenheit oder was du sagst, was die Befürchtung ist, da muss ich ja hunderte Hersteller anschreiben, um den richtigen Supplier zu finden. Wir sagen einfach, du schickst das einfach auf die Plattform und all die Zulieferer bekommen dann einen Ping und sagen, hey, hier ist der Patrick aus München, der möchte ein Zelt zu diesen Konditionen haben. Und das nimmt ganz viel von diesem Reibungspunkt weg, weil du einfach sagst, okay, ich schicke es rein und innerhalb von 2 Tagen habe ich dann Antworten. Das nimmt dann die Zeit auch nochmal raus, weil ich glaube, wenn man auch ein junger Unternehmer ist, möchte man ja gar nicht so viel Zeit investieren, um den richtigen Hersteller zu finden, richtigen Preispunkt zu verhandeln. Klar, das sind alles wichtige Sachen, aber wenn wir als Plattform da unterstützen können, das ist auch das, wo wir sagen, da können wir einen riesigen Mehrwert generieren.
Aber überflutet das nicht dann auch eure Hersteller mit Anfragen? Also könnt ihr da dann auch eine gewisse Relevanz sicherstellen? Also wenn ich mir jetzt überlege, wie viele Leute dann vielleicht jeden Tag fragen, hey, kannst du mir so ein Zelt bauen, weil halt am Abend am Stammtisch so eine Idee gekommen ist und sobald der Pegel langsam nachlässt, ist es vielleicht gar keine so tolle Idee mehr. Und dann liegen aber diese ganzen Anfragen bei mehreren 100 Händlern oder was auch immer. Machst du da nicht Sorge, dass dann irgendwie die Relevanz für eure Hersteller flöten geht?
Jeder Käufer auf der Plattform hat natürlich auch ein Rating. Das heißt, der Hersteller sieht auch, ist das ein Erstkunde oder wie viel Volumen hat dieser Kunde schon gekauft. Das heißt, das gibt dem Hersteller schon mal einen Punkt zu sagen, okay, ich fokussiere mich erstmal auf die. Und auf der anderen Seite ist das ja auch, ich will es jetzt nicht Luxusproblem nennen, aber es ist nice to have, wenn du als Hersteller zu viele Anfragen hast als zu wenige. Weil wenn du sagst, wenn im Durchschnitt die Anfrage eine gute Qualität hat, dann kann man ja auch noch mehr Personal aufbauen, um das aufzuarbeiten. Aber ich glaube, dass ein Hersteller sagt, oh, jetzt habe ich zu viele Anfragen bekommen, da wollen wir denen natürlich auch unterstützen.
Mhm. Ein weiteres Thema, in dem ihr als Alibaba.com den Markt definitiv prägt, ist jetzt sehr aktuell, ne? Es ist jetzt März, also die March Expo. Es ist so ein bisschen das Black Friday des B2Bs vielleicht. Willst du uns da vielleicht noch ein bisschen mit reinnehmen, inwiefern ihr da auch so eben eure Mission verfolgt, den internationalen Handel voranzubringen und gerade auch vielleicht für Innovation zum Beispiel oder im Thema Innovation eure Kunden zu unterstützen?
Ja, du hast gerade Black Friday gesagt. Ja, aber Black Friday ist ja voreingenommen von einem anderen großen E-Commerce-Player mit A. Ich würde sagen, so Singles Day. Ich glaube, viele von deinen Zuschauern kennen auch Singles Day, weil Singles Day ist von Alibaba, von Tmall in China geprägt worden. Das heißt, das ist unsere Antwort aus dem Singles Day. Das heißt, ja, da bin ich jetzt auch stolz
drauf. Das hat auch nochmal ein ganz anderes Volumen, muss
genau,
man dazu sagen. Ne?
Genau.
Darf man bei Alibaba.com Amazon nicht in den Mund nehmen?
Doch, klar darf man.
Das ist
man.
Wie so Voldemort.
Nein, darf man. Aber ich wollte nur noch mal den Zuschauern gerne sagen, dass wir den Singles Day in der Gruppe, an der Alibaba-Gruppe definiert haben. Ich meine, Amazon, wir sind keine direkten Konkurrenten. Wir sind im B2B-Geschäft. Und wenn du dir auch anguckst, Amazon neben Shopify etc. sind halt auch Hauptvertriebskanäle oder viele Vertriebskanäle für unsere Produkte.
Ich wollte gerade sagen, also Amazon spielt euch ja extrem in die Karten, gerade in Europa. Wie du sagst, bei vielen Anfragen sind die ersten ein, zwei Seiten Alibaba-Produkte. Ne? Die
Chance ist hoch, genau. Ja. Genau. Genau, und dann Thema eben, March Expo hast du angesprochen. Genau, das ist für uns ein Online-Event auf unserer Webseite, du hast es Black Friday genannt. Ich würde sagen, es hat von der Größenordnung absolut ist das wie vergleichbar dazu. Und der Fokus da ist einfach, wie finde ich innovative Produkte? Also ich glaube, selbst jeder weiß als E-Commerce-Player, man will immer die neuesten, innovativsten Produkte haben, um sich zu differenzieren. Und da können wir als Plattform natürlich sagen, hey, das sind die Trends, die wir auf der Plattform wahrnehmen. Oder hey, das sind Hersteller, Produkte, wo wir sagen, da ist extrem viel Momentum. Das heißt, wenn der Podcast im März live geht, geht gerne auf die Webseite, sucht euch eure Produktkategorie raus und in jeder Produktkategorie, die wir anbieten, wir haben fast 6000 Produktkategorien, kann man wirklich reingehen und sagen, hey, was sind die Top 100 innovativen Produkte oder wo ist gerade viel Momentum drin? Und das ist eine extrem interessante Art, um sich zu inspirieren, um zu sehen, okay, was passiert gerade, was kann vielleicht in Deutschland in 3 bis 6 Monaten extrem spannend sein? Und weil es ein Sales-Event ist, gibt es natürlich auch super Preise, Coupons etc. Und wir nutzen das auch zum Product-Launch von neuen Services. Also jetzt dieses Jahr haben wir einen Service, der heißt Alibaba Guaranteed. Das heißt einfach, man macht die Interaktion jetzt direkt mit Alibaba. Lieferung, Bezahlung etc. läuft über uns. Das heißt, wir haben nochmal einen anderen Ansatz gewählt, weil ich hatte es ja vorhin schon gesagt, unsere Philosophie ist eigentlich, dass wir eine Art virtuelle Handelsmesse sind. Das heißt, Leute gehen rein, finden einen Hersteller und der Rest ist Verhandlungssache. Wie viel will ich kaufen? Was sind die Preise? Was sind die Lieferkosten? Und da haben wir gesagt, nebendran gibt es aber noch riesigen Kundenbedarf, ein Produkt zu haben, das wir Alibaba Guaranteed nennen, wo es heißt, okay, ich möchte direkt das Produkt zu diesem fixen Preis. Ich möchte gar nicht so viel Energie in die Verhandlung und in die Logistik stecken, sondern ich vertraue, dass Alibaba das machen kann. Das heißt, das ist auch ganz gut, um sich inspirieren zu lassen.
Stark, wie viel zahlt man euch für diesen Service?
Das kann ich nicht sagen, weil das in der man sieht den Endpreis. Das heißt natürlich, man kann selber Research machen und sagen, okay, wenn ich das Produkt direkt vom Lieferanten hole, zu
diesem Preis. Also Pi mal Daumen hast du, was sie da so grob, irgendwie 20%, nee, kann man gar nicht sagen.
Kann man so nicht sagen. Ich meine, ist natürlich von Kategorie zu Kategorie manchmal auch unterschiedlich. Zu Land kann sich das auch verändern und jetzt kannst du mir keine Zahl aus mir rauskitzeln.
Okay, dann gebe ich auf.
Ja, nice try.
Okay, ja, stark. Ich meine, kannst du da vielleicht noch ein bisschen stärker drauf eingehen, für welche Person jetzt gerade diese March Expo total relevant ist. Also würdest du sagen, dass jeder Einkäufer eigentlich jetzt irgendwie den März auch nutzen sollte, um sich gerade mit Produktinnovationen auseinanderzusetzen, wenn ihr schon dieses, das ist ja mehr oder weniger auch ein Format, das ihr da irgendwie auf die Straße bringt. Das ist ja nicht nur eine Sales-Aktion, sondern vielmehr auch, so ein bisschen geht es ja da auch um Education, finde ich, oder? Was passiert in der Branche, was geht voran und was sind eben zum Beispiel Produktinnovationen? Deswegen, also würdest du sagen, dass ihr da auch so eine Stellung habt bei dem Einkäufer schon in Deutschland, in Europa, dass er im März auf jeden Fall irgendwie bei euch auf der Website unterwegs ist?
Das ist etwas natürlich, wo wir langfristig sagen wollen, das ist ein gesetztes Event, das müsst ihr euch unbedingt anschauen. Wie schon gesagt, unser Team oder unser Footprint in Europa ist jetzt ein anderer als jetzt in Asien zum Beispiel, wo das noch viel etablierter ist. Aber langfristig wollen wir da auf jeden Fall hin. Ich meine, als Handelsplattform, das Interesse ist riesig, immer zu sehen, was sind die innovativsten Produkte, was sind die bestverkauftesten Produkte. Und da haben wir einfach gesagt, im März, das ist gut, das ist 2-3 Monate nach Weihnachten, das ist eine Cooldown-Phase, da können sich die Unternehmen jetzt drauf fokussieren, was sind die Produkte, die wir jetzt im Jahr 2024 pushen wollen. Und da haben wir gesagt, da müssen wir hin, weil die Hersteller sagen, hey, wir haben innovative Produkte, könnt ihr uns helfen, die zu den Käufern zu bringen? Und wir sagen, hey, das Interesse ist von beiden Seiten da, lass doch mal ein Sales-Event starten, wo wir uns wirklich auf die innovativen Produkte, auf die Differenzierungsprodukte sehen. Weil jeder will sich im E-Commerce differenzieren, ein Produkt haben, wo wir sagen, hey, das ist gerade im Hype oder das ist etwas, was jemand anderes nicht hat. Und das ist ein weiteres Tool, um sich das anzuschauen, absolut.
Mhm. Ihr habt so eine Datengrundlage, deswegen jetzt so ein bisschen Abschlussfrage des Podcasts. Wir haben jetzt extrem wichtige Trends irgendwie besprochen. Wir haben über AI geredet, über Live-Shopping, über Produktinnovation. Also alles Themen, die irgendwie auch die Branche gerade beschäftigen, wo auch Asien tendenziell uns schon noch, also schon noch Nasenlänge vorne ist. Was sind Themen, wo du sagst, daneben wird das die nächsten Jahre prägen? Hast du noch weitere Themen, wo du jetzt gerade in der Shopping-Experience sagst, ey, da sollten wir auf jeden Fall irgendwie hin und wieder so einen Blick nach Asien wagen oder vielleicht auch ganze Themenfelder, wo du sagst, ey, da kann sich Europa eine ganze Menge von abschneiden noch.
Ja, ich glaube, ein weiterer großer Unterschied ist das Thema App-Usage. Also selbst bei uns im B2B-Kontext, wenn man jetzt auf Asien oder Amerika guckt, die Mehrzahl der Kunden nutzt unsere Services über die App. Ich glaube, das ist auch etwas, was jetzt in Deutschland und in Europa nochmal weiter ausgebaut wird, statt jetzt klassisch über die Webseite zu gehen, ist das Thema App, also über Smartphone, weil du einfach eine andere User-Journey bauen kannst. Das ist etwas, wo ich sage, was auch im E-Commerce, im B2B, im B2C-E-Commerce auf jeden Fall zunehmen wird. Und dann noch ein weiteres Thema, losgelöst von Asien, was wir global wahrnehmen, ist dann natürlich auch Nearshoring, sprich, wie kriege ich Lieferketten kürzer an mich ran, und wir als Alibaba können halt die beiden Seiten bespielen. Wir sagen immer noch, der globale Handel ist wichtig, wird wichtig bleiben. Aber wir verstehen, dass Leute sagen, ich würde gerne Produkte in Europa, für Europa, in Deutschland, für Deutschland haben. Und deswegen haben wir Ende letzten Jahres uns mit Visible zusammengetan. Das ist die Dachgesellschaft von Wer liefert was und Europages. Das heißt, das sind die größten B2B-Player in Europa. Und da arbeiten wir jetzt aktiv daran, wie kann man das in Europa noch stärker positionieren und sagen, in Europa, für Europa. Und was wir jetzt auf unserer Webseite oder in unserer App auf Alibaba.com gelauncht haben, ist der European Pavilion. Das heißt, unser Fokus ist auch, kuratierte Angebote zu zeigen, um die Einstiegshürde so niedrig wie möglich zu haben. Sprich, ich brauche ein Produkt, das muss diese Zertifikate haben, damit das in Europa verkauft wird. Zertifikate aktuell ein riesiges Thema, sehr wichtiges Thema. Und da sagen wir, da wollen wir kuratierte Angebote haben und sagen, hey, lieber Käufer, guck mal, das sind die Produkte, die schon diese Zertifikaten erfüllen. Und der European Pavilion ist jetzt, glaube ich, seit Ende letzten Jahres live, und wir haben schon über 8 Millionen Produkte, wo der Kunde direkt sehen kann, okay, die Zertifikate sind erfüllt. Weil in der Vergangenheit, muss man sich das so vorstellen, das war alles Verhandlungssache. Das heißt, man hat gesagt, hey, ich möchte dieses Produkt haben, und dann muss man mit dem Supplier reden, sagen, hey, kannst du denn dieses Zertifikat, was in Europa extrem wichtig ist, auch erfüllen? Und dann sagen welche, ja klar, habe ich schon gemacht, nein, kann ich nicht, will ich nicht. Oder andere sagen, ja, habe ich nicht, aber wir können das gerne zusammen machen. Und da bieten wir jetzt ein kuratiertes Angebot, um zu sagen, hey, Player, die das schon anbieten können, können sich nochmal differenzieren, damit die Einstiegshürde für diesen digitalen Handel noch niedriger wird.
Mhm. Zu jedem dieser Punkte eine Ergänzung. Bezüglich App-Usage finde ich, was mich da immer total inspiriert bei großen asiatischen Apps ist, dieser krasse Gamification-Angle und auch diese Micro-Incentivierung. Da kriegst du dann teilweise irgendwie 0,01 Cent, wenn du das und das machst. So, also das ist ja eine wahnsinnige, also da sind die uns krass voraus, was eben die App-Usage oder die Nutzerzeit in den Apps eben angeht, weil die so einen krassen Fokus auf App-Usage und Loyalty legen, dass die Nutzer einfach viel länger in diesen Apps sind. Finde ich total spannend, da sind wir ja noch ganz weit weg. Also für uns ist es ja total befremdlich, diese, hier blinkt was und da ist irgendwie wieder, hast du was geschafft und freigeschaltet und hier ein Gem und da. Also das ist für uns erstmal so, was geht denn hier ab? Und das ist eine komplette Reizüberflutung. Aber damit schaffen es asiatische Companies eben, die Nutzer in der App zu halten. Spannender Punkt. Ich glaube, den kann man auch so ein bisschen übersetzen in den europäischen Konsum. Und zum anderen jetzt gerade auch du hast jetzt gerade gesagt, zusammengetan mit hier Visible Gruppe, also wer liefert was etc., Ja, das, die sind jetzt Teil der Alibaba-Gruppe. So, ne? Das heißt,
das ist von Alibaba.com, genau.
Genau, ja. Oder von Alibaba.com sogar direkt. Das heißt, es zeigt ja auch euren Drang in Europa noch stärker auch eure Kunden dabei zu unterstützen, Nearshoring zu betreiben. Also auch die Supply Chain auch teilweise enger in Europa zu lassen. Also auch da, dass es gar nicht mehr nur chinesische Ware ist, um das es euch dreht. Ich meine, am Anfang haben wir auch schon gesagt, China ist gar nicht auch jetzt in Asien das eine Land, ne, sondern da gibt es noch ganz viele andere, die auch in vielen Themen besser sind vielleicht oder wo es bessere Angebote gibt. Aber gerade jetzt irgendwie dieser Zukauf zeigt ja, wie wichtig es euch auch ist, in Europa dann zum Beispiel die Kunden zu unterstützen und da wirklich einfach am Ende das beste Angebot oder die besten Deals, die besten Beziehungen rausspringen zu lassen.
Absolut. Zeigt auch, wie viele Ressourcen wir in die Region committen. Ich hatte ja gesagt, wenn jetzt in kürzester Zeit haben wir unseren Headcount verzehnfacht. Wir investieren auch einfach, weil die Nachfrage da ist. Und eben zum anderen Thema, du hast jetzt Gamification und so genannt. Ich glaube, da muss man unterscheiden. Im B2B ist das nicht so stark oder nicht präsent wie bei den anderen. Aber wenn man sich auch anguckt, das Thema digitale Avatare, das wird ja in Europa auch oft belächelt. In Asien ist das nochmal ganz anders. Also da gibt es auch Marken, die dann zum Beispiel NFTs erstellen. Wenn du dir jetzt neue Schuhe kaufst, die Limited Edition sind, dann kriegt dein Avatar die auch. Also die Identifizierung davon ist es eine ganz andere. Aber es ist erfolgreich, weil das eine andere Art von Markenbindung schafft. Weil dann kannst du auf einmal all deinen Freunden zeigen, dass du neue Sneaker hast und nicht nur die Leute, die dich auch physisch sehen. Ich glaube, das ist etwas, wo vielleicht der asiatische Markt, wie du sagst, ein bisschen voraus ist.
Stark. Patrick, kann man euch gerade irgendwo unterstützen? Also ich finde es ja schon auch, also ich würde fast sagen, das ist schon auch so eine gewisse Skepsis teilweise noch so, gerade jetzt einer Alibaba-Gruppe oder sowas gegenüber gibt in Deutschland, weil es noch nicht ganz zu fassen ist. Oh, ich habe jetzt irgendwie vor kurzem teilweise erst so gecheckt, was es auch für Produkte, also irgendwie dann eine Apple verkauft bei euch und so, ne? Oder Luxusmarken oder so. Das hatte ich zum Beispiel auch gar nicht so krass auf dem Schirm. Ich glaube, da ist jetzt auch dein Job so ein bisschen Aufklärungsarbeit. Sei es deswegen auch umso cooler, dass du jetzt hier im Podcast bist. Aber braucht ihr irgendwo Support gerade? Also gerade jetzt irgendwie, wenn du sagst, ihr hiret gerade noch stark, gibt es irgendwie wichtige Kontakte oder was ist es gerade, wo du sagst, jetzt gerade im Aufbau von Alibaba.com in Deutschland, das ist es gerade, wo du am meisten irgendwie Fokus drauf brauchst?
Coole Frage. Ich glaube, wo wir und ich auch immer super Interesse habe, ist, mich mit Leuten auszutauschen, die unsere Plattform nutzen. Das heißt, wenn ihr so eine Success Case seid und sagt, hey, ich bin eine erfolgreiche Marke oder ich bin gerade am Überlegen, es zu nutzen und Alibaba.com ist extrem wichtig für mich, meldet euch gerne bei mir, addet mich auf LinkedIn und wir finden da einen Weg. Und da auch nochmal Shoutout Jan Johannes von Snox, weil der zum Beispiel auch so einer ist, der ganz mit stolzer Brust sagt, dass Alibaba.com hält, danke, ohne euch wäre ich nicht hier, wo ihr seid. Und weitere solcher Stories ist natürlich etwas, wo wir uns immer super drüber freuen. Ansonsten kommt zum Newcom Summit in München. Wir werden auch da sein. Super cool, was ihr da macht und einfach so ein Community-Austausch. Ich glaube, das ist auch etwas, was uns hilft. Wir haben viele Vorurteile, da reden wir gerne drüber. Deswegen kommen wir auch gerne zu so einem Podcast wie hier, einfach so in den Dialog.
Mega stark. Vielen, vielen Dank dir für deine wertvollen Insights. Ciao, ciao. Der Newcom-Podcast. Jeden zweiten Mittwoch, überall, wo es Podcasts gibt.